Mit dem Himmelreich ist das wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente Silbergeld, einem anderen 2, wieder einem anderen 1, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort begann der Diener, der 5 Talente erhalten hatte, mit ihnen zu wirtschaften. Und er gewann noch 5 dazu. Ebenso gewann der 2 erhalten hatte, noch 2 dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von den Dienern Rechenschaft zu verlangen. Da kam der die 5 Talente erhalten hatte, brachte 5 weitere und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben. Sieh her, ich habe noch 5 dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Dann kam der Diener, der 2 Talente erhalten hatte, und sagte: Herr, du hast mir 2 Talente gegeben. Sieh her, ich habe noch 2 dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein guter Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Aber der 1 Talent erhalten hatte, gab nur das eine zurück und sagte: Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Hier hast du es wieder. Sein Herr antwortete ihm daraufhin: Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben. Und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen.
Es ist schön, Jesus zuzuhören, oder? Jesus hat oft Geschichten erzählt, und zwar immer dann, wenn er etwas ganz Besonderes sagen wollte. Und bei der Geschichte sitzt er bei Jerusalem, er war vorher im Tempel, und ein paar Tage später wird er verraten. Und erzählt in diesem Moment, an diesem Tag, eine eindringliche Geschichte nach der anderen. Und unter anderem diese Geschichte mit den Talenten. Wir müssen wissen, wenn Jesus Geschichten erzählt, dann ist das immer eine Symbolik. Und dieser Herr, der weggeht, ist Jesus. Und Jesus lehrt uns eigentlich den Kern der Mandarine, den der Walter vorher gesagt hat. Es geht darum, wie wir Menschen leben sollen bis zu seiner Wiederkunft. Und er sagt ganz deutlich, was passiert bei seiner Wiederkunft. Wer erhoben wird und wer verstoßen wird. Bevor ich da ein bisschen näher drauf eingehe, möchte ich ein Experiment machen. Ich muss nur ein bisschen trinken, weil mein Mund trocken wird, wenn ich so aufgeregt bin. Entschuldigung. Leonie, kommst du mal kurz rauf? Und zwar, ich habe hier eine Schüssel mit süßen Himbeeren. Und ich vertraue sie dir jetzt an. Und ich sage dir, dass du sie gut verwalten wirst. Gut, und in langer Zeit werde ich dich fragen. Ich würde gern kurz auf den 3. Knecht eingehen, dann die anderen 2 Knechte beleuchten, aber eher das Prinzip, das wir bei den 2 Knechten sehen. Der 3. Knecht sagt, also nachdem er das Talent empfangen hat und es dabei belassen hat, er sagt zu dem Herrn: Du bist ein harter Mann. Ich habe mir das Wort hart angeschaut in der Ursprungsbedeutung, es ist griechisch und es heißt Skleros. Es bezeichnet etwas, das durch den Mangel an Feuchtigkeit hart und trocken ist. Es fehlt die Feuchtigkeit und dadurch ist es hart und trocken. In Matthäus 25 wird dieses Wort das einzige Mal auf einen Menschen bezogen, also auf den Herrn. Und wir wissen ja, dass das eigentlich Jesus ist. Allerdings sagt ein Mensch das über den Herrn, nämlich der dritte Knecht. Und der glaubt schon zu wissen, wie Jesus ist. Eigentlich sehen wir, dass er nicht auf ihn hören will und ungehorsam ist. In Judas 15 lesen wir, dass eigentlich gottlose, ungehorsame Menschen hart gegen Gott reden und hart gegen Gott sind. Und diese Menschen sind selbst hart, weil sie glauben zu wissen, wie Gott ist. Und sie glauben zu wissen, er ist hart und deshalb wollen sie nicht auf ihn hören. Ich schließe daraus, dass der dritte Knecht ein komplett falsches Bild hatte von diesem Herrn. Wenn er ihn besser gekannt hätte, hätte er sicher anders reagiert. Die beiden anderen Knechte, wenn sie empfangen, steht das erste Wort danach, sofort. Sofort beginnen sie zu handeln und Gewinne zu machen. Und sie sind bereit, wie der Herr zurückkommt, ihm alles zu geben. Und der Herr lobt sie. Er ist so stolz auf sie, er freut sich über sie. Und wir sehen, dass der Herr ein Riesenvertrauen in sie hat und sie über mehr setzt. Ihnen vieles gibt, er setzt sie über Großes. Was ich herausstreichen möchte, ist dieses Prinzip, wie die zwei Knechte reagieren auf etwas, was sie empfangen haben und am Schluss zurückgeben. Sie empfangen etwas, sie machen mehr daraus und sie geben es wieder weiter. Für mich ist das ein Prinzip, wie das Königreich Gottes funktioniert, wie wir als Christen wachsen und wie wir uns entwickeln können, um auch ein gesundes Christentum zu leben. Erlöst sind wir durch die Gnade, können wir nichts dazu tun, aber unserem Glauben werden Werke folgen. Und das ist dieses königliche Prinzip, genau, ich nenne es für mich das königliche Prinzip, weil es unser König lehrt und weil ich als Königstochter so leben kann. Ich glaube, dass es manchmal so funktioniert wie ein Zyklus. Ich empfange, ich vermehre das, ich gebe es wieder weiter. Also das kann ein Zyklus sein. Ich kann aber auch etwas empfangen und sofort weitergeben. Also ich möchte jetzt keine Regel daraus machen. Was haben wir denn empfangen? Wir haben natürliche und übernatürliche Gaben bekommen. Wir haben einen Charakter, eine Persönlichkeit. Wir haben eine Bildung und Erziehung bekommen. Was meine ich mit vermehren? Die zwei Knechte machen eigentlich das Doppelte daraus. In Lukas 2 steht, und wir wissen nicht viel über die Kindheit von Jesus, aber da steht ein Vers und der lässt mich eigentlich seit Jahren nicht mehr los. Über Jesus steht, nachdem er im Tempel war mit 12 Jahren, so wuchs Jesus heran und seine Weisheit nahm zu. Je älter er wurde, desto mehr Ansehen fand er bei Gott und bei den Menschen. Selbst bei Jesus wurde etwas mehr. Und das finde ich so schön, es ermutigt mich. Ich bete das immer wieder auch für meine Kinder. Sie zunehmen an Weisheit und Gunst bei den Menschen und bei Gott. Was wir empfangen, dürfen wir weiterentwickeln. Also keine unserer natürlichen Fähigkeiten ist von Anfang an top. Wenn ich ein Klavier bekomme, heißt das nicht, dass ich spielen kann. Es heißt doch nicht, dass ich nach einer Woche gut bin. Das heißt, ich muss mich anstrengen, ich muss üben, ich muss trainieren, damit ich einmal ein kleiner Mozart sein kann. Und auch in unserem geistlichen Leben ist das so, dass ich nicht von Anfang an schon alles kann oder Gott ganz verstehe oder ihn schon so gut kenne. Das heißt, auch in meinem geistlichen Leben entwickle ich mich und es wird mehr. Ich verbringe mehr Zeit mit ihm im Gebet, um ihn kennenzulernen. Ich studiere die Bibel und auch in meinen übernatürlichen Gaben darf ich wachsen. Was ist im Gleichnis gemeint mit dem Herrn zurückgeben? Damit ist gemeint, dass ich alle meine Talente und Gaben, natürlich und übernatürliche, im Sinne meines Herrn, im Sinne von Jesus an andere weitergebe. Ich stelle es in den Dienst der anderen. Und nichts, was ich je bekommen habe, was ich empfangen habe, was ich weiterentwickle, ist zum Selbstzweck für mich. Sondern dass andere dadurch gesegnet werden. Also wir sehen schon im Prinzip, wie es funktioniert. Ich empfange, ich mache mehr draus und ich gebe es an andere weiter. Und das klingt extrem leicht und logisch, aber ich weiß aus meinem eigenen Leben, dass es gar nicht so funktioniert oft, sondern dass ich Blockaden habe und dann ist das irgendwie ein bisschen gestört oder ich mache so, ich habe so Double Loops, so noch einmal von vorne irgendeine Lektion zu lernen. Und über das möchte ich ein bisschen sprechen. Was kann eine Blockade beim Empfangen sein? Ich habe hier eine Wunderwerkflasche. Das bin ich. Und das ist mein Empfangsmodus, ein Trichter. Gott möchte mich füllen. Wenn aber jetzt eine Blockade habe und der Trichter ist verstopft, mein Empfangsmodus ist verstopft, dann wird alles daneben gehen. Ja, dann wird die Flasche nicht voll. Also ich empfange nicht. Aber wenn es offen ist, geht das voll in mich hinein. Ja, dann empfange ich. Was kann so eine Blockade sein beim Empfangen? Vielleicht, weil ich mich unwürdig fühle, dass Gott mich segnet, etwas Großes mit mir vorhat. Mit mir, wer bin ich schon? Ich fühle mich zu unwürdig. Ich traue mir die Dinge gar nicht zu, die Gott mir schenken möchte. Oder es kann auch sein, dass ich Enttäuschungen gehabt habe. Ich habe mir so die Zungensprache gewöhnt und ich habe sie noch immer nicht. Ich habe es mir so gewünscht und ich habe es nicht. Oder du hast gebetet für jemanden und der hätte heil werden sollen und es ist nicht passiert. Und da nisten sich Enttäuschungen ein. Und die können dich blockieren, wieder zu empfangen. Und da möchte ich dir heute zurufen, behaltet dir ein weiches Herz, aber legt dir eine harte Stirn zu. Was meine ich damit? Behaltet ihr ein weiches Herz. Lasst nicht zu, dass irgendeine Enttäuschung sich da einnistet und du bitter wirst oder es verhärtet. Aber leg deine harte Stirn zu, bleib dran an deinen Wünschen und an den Verheißungen Gottes, bete immer wieder dafür und gib nicht auf. Was kann eine Blockade beim Vermehren sein? Ich habe hier einen Boxsack, weil ich glaube, das ist der Bereich von diesem Lebensstil, der am meisten Kampf erfordert, wo wir am meisten schwitzen, bluten, Runden verlieren, nicht aufgeben, um dann wirklich zu siegen. Was wir nicht merken in diesem Kampf ist, wir merken es nicht sofort, aber wir bauen Muskeln auf. Es kostet uns was, es schmerzt, aber wir bauen geistliche Muskeln auf und beim nächsten Kampf sind wir stärker. Ich glaube, es gibt viele Gründe beim Vermehren, Blockaden zu haben. Ich kenne es von mir, dass eine Blockade mein innerer Schweinehund sein kann. Ja, so eine Trägheit, eine Faulheit. Und da kämpfe ich Runde für Runde, dass der verschwindet aus meinem Leben. Aber es kann auch Angst sein oder ein Zweifel an meinen Gaben. Es kann der Vergleich mit anderen sein oder auch die Eifersucht auf andere. Es kann die Ausrede sein, naja, morgen fange ich an. Oder nächstes Mal bin ich dann dabei, wenn ihr was macht, da helfe ich dann. Und ich möchte einfach sagen, glaub an deine Fähigkeiten. Glaub an sie und vermehre sie. Gib nicht auf diesen Kampf. Gott traut dir etwas zu, also kannst du es dir auch zutrauen. Hab keine Angst vor Fehlern. Kämpf diesen Kampf. Es ist besser, durch Fehler zu lernen und nach vorne zu gehen, als durch Ausreden am gleichen Platz stehen zu bleiben. Was kann eine Blockade beim Weitergeben sein? Leonie, lange Zeit ist vorbei. Was hast du mit den Himbeeren gemacht? Hast du sie verwaltet? Oh, sie hat's verdoppelt. Jetzt zeige ich es einmal ins Publikum. Also, okay, ich bin sehr stolz auf dich. Ich würde dir gerne mehr anvertrauen und Größeres anvertrauen. Ich hätte deinen ganzen Obstkorb, da könntest du einen Obstsalat draus machen, aber du hast die Hände voll, du könntest ihn gar nicht halten. Möchtest du jemanden mit den Himbeeren segnen? Okay. Wer mag Himbeeren? Okay. Wow, sie hat alles hergegeben. Leonie, ich setze dich über mehr. 2 Ananas, 3 Mangos. Du bist tüchtig und treu, ich kann dich über mehr setzen. Ihr seht, wir müssen unsere Hände frei machen. Wir müssen weitergeben. Was kann uns hindern, es weiterzugeben? Ich glaube, auch da gibt es wieder viele Gründe. Einer kann sein, dass man das Gefühl hat, ich bin noch gar nicht so weit. Also ich muss noch mehr lernen, mehr probieren. Ich bin noch nicht so weit, dass ich meine Gabe einsetzen kann. Es kann auch Menschenfurcht sein, Angst vor Neuem. Aber solange wir unsere Geschenke von gestern festhalten, können wir nicht empfangen, was Jesus uns heute schenken möchte. Ich möchte ganz kurz mit euch ins Leben von Mose hineinschauen. Wir kennen ihn als den Befreier eines ganzen Volkes. Viele Wunder und Zeichen sind durch ihn passiert. Aber ich möchte mir heute eine Blockade anschauen bei unserem Glaubenshelden Mose. Wir steigen ein, wo Mose vor dem brennenden Dornbusch steht. Er steht auf heiligem Boden. Gott spricht zu ihm und er wählt ihn für einen ganz großen Auftrag. Mose ziert sich. Wer bin ich? Was denken die anderen? Wieso ich? Wieso nicht wer anderer? Er hat lauter Ausreden. Wieso? Ich frage mich, wieso? Schauen wir mal, was bis zu diesem Zeitpunkt passiert ist. Er ist zu einem Zeitpunkt in der Geschichte geboren worden, wo es eigentlich nicht normal war, dass er überlebt, weil alle männlichen Babys umgebracht werden hätten sollen. Und einige mutige Frauen haben ihm das Leben gerettet. Danach lebt er 40 Jahre am Hof des Pharao. Damals war der Ramses II., der wird auch der Pharao der Rekorde genannt, weil er ganz viele Bautätigkeiten im wirklich großen Stil durchgeführt hat. Und Mose wächst dort auf, in der Hochkultur eines ägyptischen Hofes. Er genießt die Erziehung eines Prinzensohns und die Bildung in Wissenschaften. Er hat ganz gute Kontakte und genoss eigentlich eine Sonderstellung. Wahrscheinlich war ihm eine Laufbahn als ägyptischer Schreiber zugedacht und man hätte ihn eingesetzt in der Verwaltung des Pharaos, um dort zu helfen bei der Aufsicht über die hebräischen Fronarbeiter. Also mit seinem Lebenslauf, denke ich mir, war er schon ganz schön gesegnet. Also so ein Lebenslauf hat damals, glaube ich, nicht wirklich jeder vorweisen können. Er hat eine erste Inspektionsreise und wir lesen, dass er dort komplett aus der Fassung gerät. Er sieht, vielleicht auch zum ersten Mal, er sieht, dass die Unterdrückung der Hebräer sehr weit fortgeschritten ist. Er beobachtet, wie ein Ägypter einen Hebräer schlägt und handelt, er schlägt den Hebräer auch. Er hätte es nicht tun dürfen, auch durch seine Stellung nicht, er hätte es nicht tun dürfen. Wir lesen, dass er aber am nächsten Tag wieder dort erscheint, scheinbar völlig unberührt von dieser Sache. Man hat das Gefühl, er geht dorthin als Leiter des Ressorts, er wird sich um die Hebräer kümmern, es ist sein Platz, es steht ihm zu, dort zu sein. Also sehr selbstbewusst. Aber es kommt anders, denn er wird dort mit dem Mord vom Vortag konfrontiert und muss flüchten, weil ihm die Todesstrafe droht. Und dann ist mal Pause. Wir lesen, dass er 40 Jahre in der Wüste war, er hat sich dort vom Prinzensohn zum Hirten herabgewirtschaftet, aber Gott hat ihn nicht vergessen. Und wir steigen wieder ein in diese Situation. Mose steht beim brennenden Dornbusch. Gott hat ihn eingeladen in seinen heiligen Raum. Er will, dass Mose empfängt. Er offenbart ihm seinen Plan, ziemlich detailliert schon, wie er das vorhat mit dem Volk Israel. Aber Mose kämpft, er hat eine Blockade. Er steht zwar in dieser wundersamen Begegnung mit Gott und spürt, Gott möchte ihn gebrauchen, aber es bremsen ihn eigentlich diese Erfahrungen aus der Vergangenheit. Er ist sehr vorsichtig, auf was er sich da jetzt einlässt. Irgendwie kommt es mir vor, als würde er sagen, naja, ich wollte ja da schon einmal einen Hebräer retten. Das ist total schief gegangen. Wenn ich nicht mal einen retten kann, wie soll ich ein ganzes Volk retten? Wir sehen, dass zwei Extreme Mose eigentlich unfähig gemacht haben zu handeln. In Ägypten hat er seine Kraft überschätzt und die Schwierigkeiten unterschätzt. Jetzt steht er hier, soll einen Auftrag empfangen und er unterschätzt seine Kraft und überschätzt die Schwierigkeiten. Und das sind zwei Extreme, die wahrscheinlich alle von uns ein bisschen im Handeln bremsen oder unfähig machen. Wenn man aus der Vergangenheit Schlüsse zieht, die nicht der Sichtweise Gottes entspricht, dann macht uns das unfähig zum Handeln. Es kann eine Blockade sein. Mose ist letztendlich bereit, den Auftrag zu empfangen, weil er weiß, ich muss nicht eigenmächtig ein Führer eines Volkes sein, sondern Gott wird mächtig durch mich wirken. Er stellt sich zu mir. Ich möchte noch einen spannenden Aspekt herausnehmen, weil Mose sagt, er kann nicht reden. Gott widerspricht ihm und sagt, ich habe deinen Mund geschaffen, ich traue dir das zu. Aber er sagt irgendwie, ich kann nicht reden. Und das zeigt nur wieder das Wesen Gottes, dass er sehr liebevoll darauf eingeht. Er traut ihm zu, aber er merkt, Mose ist unsicher. Er reagiert nicht so, dass er ihm den Auftrag wegnimmt und sagt, okay, na dann suche ich mir doch einen anderen, wenn du nicht reden kannst, sondern er sagt, Mose, ich lasse den Auftrag bei dir, aber du kriegst einen Redebeistand, einen Sprachmentor, und er schickt ihm den Aaron. Also Gott bleibt bei dem Auftrag von Mose und hilft ihm aber, sich zu entwickeln. Es ist so, dass am Anfang, es ist prinzipiell so, dass Gott die Message dem Mose sagt, der Mose sagt es dem Aaron und der Aaron spricht dann zu den Ältesten und zum Pharao. Also das ist so eine Kommunikationskette. Und am Anfang lesen wir auch, dass Aaron das so sagt, aber ich glaube, nach ein paar Plagen steht dann plötzlich, und ihr könnt das gerne nachlesen, Mose antwortete. Oder es steht, Mose sagte dem Pharao. Und wir merken, er wird sicherer in seinem Reden. Da passiert was in ihm, er traut sich etwas zu. Es geht weiter und es steht, Mose spricht dann zu den Ältesten. Das heißt, er kann schon vor einer Gruppe von Menschen sprechen und beim Auszug spricht er zum ganzen Volk. Mich fasziniert das. Er hat geglaubt, er kann nicht reden. Aber er hat sich so viel zugetraut, dass er darauf eingestiegen ist, den Auftrag anzunehmen und darauf zu vertrauen, dass der Herr etwas daraus machen wird. Und es ist so passiert. Es gibt einen Vers in der Apostelgeschichte über den Mose. Und das ist ganz interessant. Apostelgeschichte 7,22 steht, und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Er war aber mächtig in seinen Worten und Werken. Und da steht nicht, er war mächtig in den Werken, sondern steht Worte und Werke. Das ist ein Hammer. Also das fasziniert mich, weil er gesagt hat, ich kann nicht reden. Und dann die Nachwelt weiß von ihm, dass er mächtig in seinen Worten war. Da war Transformation. Also eigentlich war das Vermehren einer Gabe, die er sich selber nicht zugetraut hat. Vom Schlechtredner zu einem Redner von einem ganzen Volk. Er hat sich herausfordern lassen und dadurch sind die Verheißungen Gottes auch wahr geworden, dass ein ganzes Volk aus der Sklaverei in die Freiheit gekommen ist. Mose hat sich seiner Angst gestellt und sicher oft gekämpft, Muskeln aufgebaut und ist darin gewachsen. Und da, wo er durchgebrochen ist, wo er gelernt hat, wie Gott wirklich ist, wie sein Wesen ist, dass man sich auf ihn verlassen kann, dass man keine Angst haben muss, kann er einem ganzen Volk helfen. Er sagt nämlich, da, wo das Volk Angst hat und die Ägypter ihm nachjagen, sagt er, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Das kann er nur sagen, weil er es selber erfahren hat. Und da, wo wir durchbrechen, wo wir unsere Kämpfe haben, können wir ermutiger sein für andere. Nichts, was ich erkämpfe, erlebe ich für mich selber. Ich kann immer andere dadurch segnen und sie ermutigen, auch ihre Kämpfe durchzukämpfen. Ich würde euch gern eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Und zwar ist es bewusst auch eine Kleinigkeit, die ich euch erzähle. Aber oft sind es viele kleine Dinge, die man ändert und dann kann etwas Großes passieren. Ich habe vor wahrscheinlich 12 Jahren bei einem Einkauf beim Iderio einen Flamingo entdeckt und mich sofort verliebt. Der war circa so groß, rosa, sehr graziös, mit echten Federn. Und ich habe ihn gesehen und gewusst, der gehört mir. Der wird mir Freude machen. Ich habe ihn in mein Küchenfenster gestellt und mein Küchenfenster geht direkt am Gehsteig, wo ganz viele Leute vorbeigehen. Also ganz viele, Seitengasse. Aber es liegt am Weg zum Mini-Pillar und dort gehen dann doch Leute vorbei. Mir hat der Flamingo so gut gefallen, meiner Familie hat er so gut gefallen. Wir haben Freude gehabt, das hat so ein karibisches Flair ausgelöst in uns allen. Und ich habe bemerkt, es gibt eine alte Dame, der gefällt er auch. Die ist jeden Tag, wenn sie zum Mini-Pillar gegangen ist, vor dem Fenster stehen geblieben und hat den Flamingo angeschaut, also länger. Also das war zuerst komisch, weil jemand in mein Küchenfenster schaut, aber ich habe gesehen, die schaut den Flamingo an und irgendwie war das dann auch so, oh, mein Flamingo gefällt jemand anderen. Das war dann ganz nett. Überraschenderweise läutet die Dame dann einmal an und sagt, na, also der Flamingo ist so schön und wir reden über den Flamingo und ich glaube, sie wollte ihn dann auch streicheln. Wir sind Flamingo-Freundinnen, ja? Also die versteht, dass ich da jetzt echt ein Schmuckstück habe. Wir haben uns da gefunden, es war von Herz zu Herz. Und sie ist immer wieder vorbeigegangen, hat den Flamingo angeschaut, ich habe mich gefreut. Es war super. Dann ist es Winter geworden und ich wechsle immer meine Deko. Also es war ein Weihnachtsbaum im Fenster, Flamingo war in der Abstellkammer. Und die Dame läutet an. Wo ist der Flamingo? Und ich habe versucht zu erklären, dass der im Frühling ja eh wieder kommt, aber es war schwer begreifbar für sie. Also sie hat sich wirklich Sorgen gemacht und wollte den Flamingo, also wollte wissen, wann der wieder da ist, weil der ist so schön. Gut, im Frühling, Flamingo ins Fenster, alte Dame vorbeigegangen, war wieder glücklich. Eines Tages läutet sie an und ich habe gesehen, wie ich die Tür aufmache, sie ist wesentlich älter, wesentlich verwahrloster und sie ist auch gleich zur Sache gekommen. Also sie will jetzt den Flamingo haben und sie will ihn mit nach Hause nehmen. Und das hat mich dann doch, also ich habe das ein bisschen unverschämt gefunden, also es war jetzt eine Grenze, es ist mein Flamingo, meine karibischen Sommergefühle. Und ich habe gemerkt, das ist jetzt das Ende der Flamingo-Freundschaft, das war jetzt zu weit. Und wollte ihr noch erklären, wo sie den kaufen kann. Und ich habe gemerkt, na, das checkt sie gar nicht mehr, sie ist zu alt dafür, das geht nicht. In dem Moment, wo ich die Tür zugemacht habe und ihn nicht gegeben habe, war ich so schockiert über mich. Ich war so schockiert, warum schaffe ich das nicht, einen kleinen Flamingo, der mir zwar sehr ans Herz gewachsen ist, aber warum schaffe ich das nicht, in einer alten Dame zu schenken? Ich habe einige Tage gebraucht, aber dann habe ich mich entschlossen, wenn sie wiederkommt, ich schenke ihn ihr. Die Dame ist nicht vorbeigekommen. Also habe ich Ausschau gehalten, wo ist die Dame am Weg zum Mini-Pillar? Sie ist nie wiedergekommen. Und ich weiß nicht, ob sie verstorben ist oder ins Pflegeheim gekommen ist, aber es hat mich so getroffen, dass ich etwas so festhalte, was eigentlich jemand anderen mehr Freude gemacht hätte. Ich möchte in meinem Leben wachsen und dem Auftrag Jesu nachkommen, das Evangelium zu verkünden. Ich möchte es verkündigen, indem ich meine ganzen Gaben und Talente einsetze. Und ich bete schon ziemlich lang dafür. Also jeder, der mich länger kennt, wird damit konfrontiert sein, dass ich ein gläubiger Christ bin. Aber wo ich mich stretchen lassen möchte, sind diese plötzlich aufpoppenden Momentums, die Gott schafft, wo er mir göttliche Impulse gibt, um das Leben von anderen zu segnen oder zu verschönern. Ja, das kann einfach so passieren. Und auch da möchte ich euch ein Beispiel erzählen, wo ich gehorsam gelernt habe und wo ich gemerkt habe, Gott nimmt meinen Wunsch ernst und wir müssen uns sehr gut überlegen, was wir beten. Ich habe auch wieder vor 10 Jahren, das war eines meiner ersten Momentums, die kreiert worden, wo ich mir das vorgenommen habe. Es war ein Freitag und ich habe gewusst, ich habe an diesem Tag meinen ganzen Tag durchgetaktet. Ich habe keine Zeit für Spontanität, ich muss einkaufen, Torte backen, Mittagessen machen, Kindergeburtstagsfeier durchhalten und das ist so weitergegangen. Und ich fahre eben in der Früh im Auto ins Donauzentrum und bete so, Herr Jesus, eigentlich, ich würde so gern was für dich tun heute, aber leider, es geht heute gerade nicht. Ich habe echt so einen durchgetakteten Tag, heute geht es leider nicht, aber prinzipiell gern. Und ich parke mein Auto in die Garage und gehe zum Lift und wie der Lift aufgeht, sehe ich Leute drin, wo ich sofort gewusst habe, Jesus hat mein Gebet gehört und genau jetzt im Lift treffe ich zwei Bekannte und er will, dass ich da jetzt, das ist mein Momentum, wo ich was sagen kann. Und das hat gar nicht lang gebraucht. Ich steige in den Lift ein, die Tür schließt sich. Ich sage, ah, wie geht's? Und der erzählt mir von seinen Bandscheiben. Also wirklich, er ist gleich zur Sache gekommen. Gott hat auch mein Zeitmanagement voll unter Kontrolle. Und ich stehe im Aufzug und weiß, du sollst beten für seine Bandscheiben. Der steht kurz vor einer Operation. Bet für ihn. War in dem Moment wie ein Fluchttier, ja, sofort ein anderes Gebet. Bitte, Jesus, wirk durch mich, aber nicht jetzt. Also das ist es irgendwie im Aufzug, das trätscht mich jetzt in meiner Menschenfurcht sehr. Und wir sind ausgestiegen und ich bin ins erste Geschäft gelaufen, wie ein Angsthase. Und dort denke ich mir wieder, na, das gibt's ja nicht, Birgit, ja, du willst wachsen, du betest dafür, Gott schafft ein Momentum und du laufst davon wie ein Feigling. Und habe, ach Jesus, es tut mir so leid, wenn ich sie wieder treffe, mache ich's. Und im Donauzentrum jemand wieder zu treffen, ist sehr unwahrscheinlich. Nicht bei Jesus. Ich laufe von dem ersten Geschäft ins zweite Geschäft, habe ganz wenig Zeit. Und als ich beim Müller bei der Kasse durch bin und weggehe, drehe ich mich um. Wer steht hinter mir? Dieses Ehepaar. Und statt dass ich stehen bleibe, kriege ich so einen Raketenspeed ins dritte Geschäft. Ja, also vor lauter Angst, so pff, war ich schneller als sonst. Und ich bin im Interspar und denke mir, na, das war jetzt gar nicht gut, liebe Birgit. Du betest etwas und sagst, ja, beim zweiten Mal, gib mir eine zweite Chance, dann mache ich es besser. Und die verpatzt du jetzt auch, total. Und dann war es schon schwierig, ein drittes Mal dafür zu beten, weil ich mir gedacht habe, es hat er eh schon zweimal dir eine Chance gegeben und ein drittes Mal. Und du kannst dann nimmer aus. Also wenn du jetzt ein drittes Mal bittest, dass er dir die Chance gibt, da kannst du dann nimmer aus. Und ich bitte ihn ein drittes Mal, also wenn ich sie jetzt beim Interspar treffe, was eh zu 99% nicht sein kann, dann bete ich für ihn. 1% Chance für Gott ist urviel. Und ich laufe durch den Interspar relativ nervös und weiß, ich werde sie treffen. Das war logisch. Also wenn ich Jesus wäre, hätte ich es auch so gemacht. Und mitten auf der Hauptverkehrsader, wo alle Einkaufswagen durch müssen, das ist eine Kreuzung vor der Fischdecke, da gehen alle durch. Das ist hoch, also wie sagt man da, ja, hochfrequentiert, also stoße ich mit meinem Wagen auf ihr Wagen. Und ich wusste, jetzt kann ich nur mehr gehorsam sein. Also ich muss meine Menschenfurcht besiegen, mein Boxkampf, ja. Und ich bin sofort zur Sache gekommen und gesagt, du, ich habe so nachgedacht und es tut mir so leid, dass dir so schlecht geht. Darf ich für dich beten? Und er sagt, ja. Das war ureasy. Er hat nicht einmal komisch gefragt oder geschaut. Mitten dort zwischen den ganzen Leuten, die kommen, habe ich dann die Augen zugemacht, dass mich keiner sieht. Und habe die Hand aufgelegt und habe gebetet und ihn gesegnet und war erleichtert, dass ich gehorsam war. Ich weiß nicht, ob das Autorität hatte, aber ich habe was gelernt und er wurde unabhängig von meiner Autorität, durch die Autorität Gottes einfach gesegnet. Und es war für mich eine Riesenlektion, dass ich Momentum, die Gott mir schenkt, ja, nütze. Ich muss mich nicht fürchten. Er ist mit mir, die Leute sind eh meistens urlieb. Ich brauche mich nicht vor ihnen fürchten. Eine andere Situation. Ich bin auf der Donauinsel und ich gehe mit meinem Hund Gassi, der war damals noch sehr ungehorsam und hat sehr gezogen. Und in dem Moment, wo ich auf der Donauinsel stehe, sehe ich eine Muslimin, das war in der Nähe von der Moschee, und habe den Impuls von Gott, red mit dir. Und das war jetzt dann ein bisschen, ja, habe gesagt, okay, kann ich machen und schauen wir sie so an, bevor ich hingehe. Ja, und der Hund hat voll gezogen. Na, okay, wenn ich mit dir rede, dann muss der Hund brav sein, Jesus. Und ich spreche, also ich sehe sie so und sie hat ein Taschentuch in der Hand. Und dann meinte, ah, das wird ein Schnupfen sein. Also ich könnte für den Schnupfen beten. Das traue ich mir jetzt zu. Ich spreche sie an. Ich frage sie, hallo, ist alles in Ordnung? Und sie sagt, ja. Okay, ich bleibe dran. Sie sagt, ist wirklich alles in Ordnung? Ich sehe, du hast ein Taschentuch in der Hand. Gibt es irgendwas? Und sie platzt gleich heraus und sagt, mein Mann ist gestern da in der Donau ertrunken. Und ich war auf ein Schnupfengebet eingestellt und war irgendwie überfordert. Nur so, Heiliger Geist, bitte hilf mir. Und habe mal zugehört, was passiert ist. Der Hund war die ganze Zeit brav. Ich glaube, da war ein Engel. Der ist gesessen wie das schönste Hündchen bei einer Show. Also ich war urdankbar, den habe ich eigentlich vergessen. Und da habe ich mich auch so getragen gefühlt von Gott, dass er sich um meine kleinen Probleme kümmert. Ja. Das war einfach für mich schwierig mit dem Hund, der so zieht. Aber ich habe sie segnen dürfen. Ich habe von Jesus erzählt und ich habe sie segnen dürfen. Und ich habe gelernt, da war ein Momentum, du hast es ergriffen und du hast einer Frau ins Leben gesprochen. Ein anderes Beispiel. Ich war in der VSSM, in einer Schule, und dort mussten wir auf die Straße gehen. Einfach so. Der Erik Sommer hat uns einfach rausgeschickt. Und wir haben vorher gebetet und haben so Eindrücke empfangen. Menschen, die uns auffallen oder so. Und ich war mit Peter Babler unterwegs und unser Eindruck war Männer in Jogginghosen. Und wir gehen dann raus und da war so eine Tankstelle in der Nähe und da waren drei schon sehr vollgetankte Männer. Und meines Erachtens hatten die keine Jogginghosen an, also keine hellen zumindest. Und der Eindruck war helle Jogginghosen. Aber der Peter war überzeugt, das sind die richtigen und stürzt sich hin. Und ich hinterher, weil er ziemlich groß und stark ist. Und er erklärt, dass wir in einer Schule gehen und dass wir das üben, Gottes Botschaft weiterzubringen, ob es irgendwas gibt, wofür wir beten können. Und ein Mann fängt so an zu spotten. Das war wirklich schlimm. Der hat gespottet und nicht aufgehört und uns ausgelacht. Und der andere Mann hat gesagt, er hat eigentlich Schmerzen am Knöchel und er kann gar nicht gescheit stehen. Und das war unsere Chance. Wir haben angefangen, für ihn zu beten. Und dann haben wir gefragt, hat sich was gebessert? Der sagt, nein. Der Spötter, das war natürlich willkommen für ihn, der hat sich voll abgehaut und hat weiter gespottet. Wir haben ein zweites Mal gebetet und haben gesagt, ist was besser geworden? Nein. Der Spötter noch lauter, noch besser. Und in dem Moment plötzlich weiß ich, wenn du ein drittes Mal betest, dann wird er geheilt. Und wir beugen uns runter, beten ein drittes Mal. Der Mann schreit, wow, fängt an zum Hüpfen und sagt, das ist weg, das ist weg, das ist weg. Der Spötter war mal ruhig. Ja? Und was sich dann ergeben hat, war ein echt gutes Gespräch. Wir durften in ihre Seelen hineinschauen, warum sie so bitter sind, warum sie so spotten. Und wir konnten ihnen erzählen, wie Jesus wirklich ist und dass er sehr interessiert ist an ihrem Leben. Wollt ihr wissen, was aus meinem Flamingo geworden ist? Ja. Der hat ziemlich schnell begonnen zu vergilben. Der hat die Federn verloren und ist ganz gelb geworden. Ich hatte überhaupt keine Freude mehr mit ihm. Ich habe ihn dann weggeschmissen. Was habe ich gelernt? Wenn du etwas empfängst und nicht weitergibst, verlierst du es. Weitergeben macht Freude. Ich hätte mit dem Flamingo mehr Freude gehabt, hätte ich ihn weitergegeben. So habe ich sie verloren. In dem Gleichnis fordert uns Jesus auf, zu wuchern mit dem, was wir anvertraut bekommen haben. Wir sollen andere damit segnen, es ist nicht für uns. Wir sollen das weitergeben, egal was es ist. Wir empfangen, wir vermehren und wir geben es weiter. Und das ist das Lebensprinzip eines gesunden Christen. Es ist der Lifestyle einer Königstochter und eines Königssohns. Amen. Ich möchte kurz beten. Ja, oder? Danke. Ich möchte kurz beten. Ja, Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du wirkst. Dass du jetzt genau mit deinem Finger auf Stellen zeigst, wo wir noch durchbrechen dürfen, wo du Blockaden lösen möchtest. Jesus, du gehst jetzt einfach durch die Reihe und sprichst mit jedem ganz persönlich. Und vielleicht ist heute jemand da, der das Gefühl hat, er ist hart aus Mangel an Feuchtigkeit. Wenn du spürst, ich kenne Gott nicht als den liebenden Papa, dann fehlt dir die Fülle deines Lebens. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du jetzt bereit bist, deinen Vater im Himmel kennenzulernen. Dass du die Liebe siehst in seinen Augen, wenn er dich anschaut. Und dass du heute nicht weggehst, sondern dass du durchtränkt wirst mit dem Heiligen Geist. Wenn du heute da bist, dann ermutige ich, dass du nachher zum Walter kommst oder zu mir. Wir wollen für dich beten. Und wenn du das Gefühl hast, dass du eine Blockade hast, entweder beim Empfangen oder beim Vermehren oder beim Weitergeben, dann möchte ich dich jetzt segnen und dir sagen, Jesus ist dein Erlöser, aber er ist auch dein Blockadenauflöser. Und du kannst diese Blockade ins Kreuz hängen. Und ich gebe euch jetzt noch einen Moment, dass ihr das mit Jesus allein ausmacht. Wenn du Blockaden hast, dann sprich sie jetzt aus und häng sie ans Kreuz.